Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich finde es ja schon ein bisschen frech, dass die Spanier den Deutschen die Bezeichnung der Klassiker einfach geklaut haben. Ihr Spitzenspiel heißt jetzt auf einmal El Clásico, aber gut, was willst du machen? Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vámonos!
La Liga.
Und hier ist der Mann, der den Clásico auf Laula 1 TV kommentiert hat. Tom Olivink, hombre, buenos días.
Buenos días. Heute ohne lautes Sie, aber dafür energisch wie immer.
Ja, für das Sie hat dann Cristiano Ronaldo ja gesorgt beim Siegtreffer am Samstagabend. 2-1 Sieg für Real Madrid, 1-0 Führung Barca, 56. Piqué Kopfball nach Ecke, Rakitic dann der Ausgleich. Relativ bald danach 1-1, Benzema Fallrückzieher nach Flanke von Toni Kroos und dann in Unterzahl Real Madrid mit dem Tor durch Cristiano Ronaldo, das 2-1 nach Flanke von Gareth Bale, davor schon ein Treffer von Bale zurückgepfiffen. Ja, Tom Ole, Barca war lange dominant, hatte die besseren Chancen, so ich würde sagen bis zur Mitte der zweiten Halbzeit sowas. Hat aber zu wenig draus gemacht aus dieser Dominanz und dann hat Real Madrid das Ding noch gedreht. Was hat aus deiner Sicht am Ende den Aufschlag gegeben?
Naja, eigentlich mehrere Faktoren. Einmal, dass Barca eben die von dir schon angesprochene Dominanz aus dem ersten Dreiviertel des Spiels nicht hat nutzen können, obwohl sie ja zwei, drei wirklich herausragende Chancen hatten, vor allem Luis Suarez nach 10 Minuten etwa oder nach knapp 10 Minuten.
Querpass von Neymar, wo er völlig frei war.
Genau, die er normalerweise, will ich sagen, im Schlaf nutzt, aber doch in dieser Saison eigentlich immer oder fast immer reingemacht hätte. Das war sicherlich die Möglichkeit schlechthin für Barca, die auch sonst ein paar ganz gute Chancen hatten. Ja, und dann hat es Real Madrid eben geschafft, das Spiel relativ lange offen zu halten. Auch der Führungstreffer hat Barca jetzt nicht den Auftrieb gegeben. Dann haben sie eben gerade durch Marcelo immer wieder auch Vorstöße gebracht auf der linken Seite und genau so ein Vorschuss von Marcelo war es dann auch, der dann mit ein bisschen Glück beim Pass von Kroos oder bei der Flanke von Kroos auch den Treffer von Benzema letzten Endes ermöglicht hat. Und Barca wirkte die letzten 20 Minuten teilweise platt, teilweise überfordert. Ich glaube, der Wechsel von Arda Turan für Ivan Rakitic hat dem Spiel nicht gut getan. Dem Spiel des FC Barcelona wohlgemerkt. Und letzten Endes hat Real Madrid dann die letzten Minuten eigentlich ziemlich souverän auch zu Ende gespielt, obwohl eben Sergio Ramos vom Platz geflogen war.
Rollen relativ klar verteilt. Barca hatte mehr Ballbesitz, hat auch das Spiel gemacht. Und ja, was ist zu Real Madrid zu sagen? Defensiv im Dreier-Mittelfeld mit Casemiro hinter Kroos und Modric, also nicht Kroos auf der zentralen Position wie sonst oft, sondern dann nochmal einen Defensiven mit dazu. Also das war schon auch gewollt so von Zinedine Zidane, dass man sich das Ganze erstmal anschaut und dann halt versucht, die Qualitäten im Konterspiel auszuspielen.
Ja, ich denke schon, vor allem, weil es sich ihm gezeigt hat, im Spiel gegen den FC Sevilla 2 Wochen zuvor, also vor der Länderspielpause, da haben sie auch mit Casemiro, Kroos und Modric gespielt und haben sehr gut gespielt zusammen. Das war quasi so die Art Feuertaufe für dieses Dreier-Mittelfeld. Insofern wäre es auch fast schon eine Überraschung gewesen, wenn Casemiro nicht mit dabei gewesen wäre oder nicht Kroos oder Isco oder Modric. Eben auch, weil Isco und James, die sonst die wahrscheinlichsten Alternativen wären in einem offensiveren Mittelfeld dann, momentan völlig außer Form sind. Also weder Isco noch James momentan eine wirkliche Alternative, gerade in einem solch wichtigen Spiel und sicherlich auch bedingt durch so ein bisschen mehr Gleichgewicht, das sie dann gesucht hat, gegen einen Gegner, der es einem klar immer schwer macht, gerade in Barcelona. Aber da haben sie ja doch weitestgehend die richtigen Schlüsse daraus gezogen im Vorfeld und hatten auch das Glück, glaube ich, dass Barca jetzt nicht auf ihrem Leistungsmaximum in dieser Saison gespielt hat.
Was sagst du zum Trio Neymar, Messi, Suarez, das ja in dieser Saison richtig gut drauf ist? Also klar haben die auch Chancen gehabt. Findest du, dass sie sich genug Chancen rausgespielt haben und die einfach nicht genutzt haben oder hat da auch noch ein bisschen mehr gefehlt bei den Dreien oder insgesamt bei der Barca-Offensive?
Mir hat gerade insbesondere bei den Dreien deutlich mehr gefehlt. Also vor allem Neymar kam, glaube ich, nie wirklich zu seinem Spiel, war weitestgehend abgemeldet von Carabajal, der dann eben auch unterstützt wurde auf der Position von den weiteren Mitspielern. Neymar für mich der mitschwächste Spieler auf dem Platz, hätte ich fast gesagt. Messi und Suarez sicherlich auch bei weitem nicht bei dem, was sie auch schon gezeigt haben. Frage ist immer, wie dann beispielsweise auch die Reisen nach Südamerika, Länderspielpause war eben auch Reisezeit für die drei, möglicherweise eine Beeinflussung dargestellt hat, wie inwiefern eben auch im Hinterkopf das Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico war und außerdem die Tabellenkonstellation, denn auch wenn es Klassiko ist und auch wenn es gegen Real Madrid geht und auch wenn es sicherlich um mehr geht als normalerweise in einem normalen Ligaspiel, ist es trotzdem so gewesen, dass ja die Ausgangslage vorher relativ klar war und selbst eine Niederlage für den FC Barcelona relativ verschmerzbar gewesen ist.
Magst du vielleicht mal, wenn du jetzt schon Neymar negativ erwähnt hast, so auf beiden Seiten ein, zwei Spieler nennen, die dir positiv aufgefallen sind, aber auch negativ?
Ja, bei Real Madrid sicherlich hervorzuheben Casemiro. Alleine eben, weil er weil er eben das nötige Gleichgewicht reingebracht hat, weil er eben für zusätzliche Stabilität gesorgt hat, die Kroos und Modric in den wichtigen Spielen teilweise nicht alleine haben darstellen können. Vor allem, wenn wir uns an den Klassiko beispielsweise im Hinspiel erinnern. Also Casemiro sicherlich in Kombination mit Kroos, Modric einer der großen Gewinner bei Real Madrid. Dazu hat mir Pepe in der Innenverteidigung sehr gut gefallen, der sehr zweikampfstark war, auch irgendwo ein Leader hinten drin war. An seiner Seite für mich dann einer der Flops der Partie bei Real Madrid, Sergio Ramos, der sehr um seinen Platzverweis gebettelt hat mit einigen Aktionen. Früh in der Partie die erste gelbe Karte gesehen hat, in der 83. ging er dann frühzeitig zum Duschen.
In einem
Zweikampf im Mittelfeld, etwa 40 Meter vor dem Tor gegen Suarez, das war eine Art und Weise, wie gerade ein Kapitän, wie gerade ein Spieler wie Ramos nie reingehen darf in so eine Szene. Und auch wenn sie dann letzten Endes noch den Siegtreffer in Unterzahl gemacht haben, aber das war wohl kaum Teil des Matchplans von Zidane. Hm. Das war sicherlich so ein bisschen der negative Punkt für mein Empfinden bei Real Madrid. Bei Barca hervorzuheben, einerseits Neymar, der mir nicht gut gefallen hat. Arda Turan, finde ich, hat nicht zum Spiel gefunden, nachdem er eingewechselt wurde. Auf der anderen Seite positive Punkte. Vielleicht so ein bisschen Rakitic, Busquets, die im Mittelfeld gemeinsam mit Iniesta insbesondere in der ersten drei Viertel des Spiels eine gute Rolle gespielt haben.
Sprechen wir ein bisschen über das Drumherum. Du hast Ramos jetzt schon angesprochen, dieses Foulspiel. Das ist ja immer so, dass der Klassiko ja von beiden Seiten sehr aggressiv geführt wird. Ich fand jetzt in den letzten Ausgaben war es mir ehrlich gesagt zu viel, also zu emotional überladen. Es gab ja auch vor dem Spiel, Stichwort Emotionen, diese schöne Choreografie für Johan Cruyff. Also eine Choreografie, dann die Schweigeminute und dann auch der Applaus in der 14. Minute zu seinen Ehren. Bisschen was zur Stimmung im Stadion auch und ja zur Stimmung zwischen den beiden Mannschaften.
Ja, vor dem Spiel sicherlich eine besondere Stimmung. War ein relativ langes Video gespielt worden, so etwa 7-8 Minuten vor Spielbeginn, in dem ehemalige Spieler und Weggefährten von Cruyff sich quasi nochmal verabschiedet haben, bestimmte Phrasen von ihm nochmal gebracht haben, mit denen er auch identifiziert wurde. Da standen dann einigen Fans auch die Tränen in den Augen vor der Partie. Alle noch lebenden Ex-Präsidenten des FC Barcelona waren mit im Stadion, obwohl sie sich teilweise überhaupt nicht ausstehen können, um sich quasi nochmal würdevoll von Cruyff auch in diesem Rahmen zu verabschieden. Ansonsten, ja, eine Klassiko-Stimmung eben, also viel los war, Stadion ausverkauft. Sicherlich deutlich lauter als bei einem normalen Spiel. Auf dem Platz, finde ich, hielt es sich in dieser Partie im Vergleich zu anderen Klassikos relativ zurück, was so Diskussionen anging, was Rudelbildungen anging. Da gab es sicherlich auch schon Klassikos, in denen quasi alle, gefühlt alle 5 Minuten 10 Spieler innerhalb von 2,5 Quadratmetern standen und sich gegenseitig bepöbelt haben. Das zieht sich dieses Mal zurück.
Wie sah es nach dem Spiel aus? Reaktionen in den Medien, Reaktionen vielleicht auch von den beiden Teams auf dieses Spiel? Schönes Foto habe ich gesehen von Real Madrid, weiß ich nicht, wer es gepostet hat, irgendwie auf Twitter. Mannschaftsfoto von Real Madrid. Einer war sogar oben ohne, keine Ahnung, wer es war. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Das ist mein Körperdouble im Zweifelsfall. Also Reaktion in den Medien, was wollte ich sagen? Ja, Reaktion in den Medien, die große Frage, die gestellt wurde, war sofort danach, ist die Liga möglicherweise jetzt doch noch offen? Wo dann natürlich die Real Madrid zugewandten meinten, ja, also möglich ist es, gerade wenn Barca jetzt noch die Spiele verliert und Real Madrid sie gewinnt, dann ist die Chance auf jeden Fall da und dann wird Real Madrid Meister. Trotzdem, ich glaube, so ganz groß wird das nicht mehr thematisiert werden, sondern vielmehr eben auch im Hinblick auf die Champions League, dass Real Madrid nun nach den häufig auch unter Zidane teilweise unrunden Auftritten, die wir im letzten Vorcheck ja auch teilweise schon diskutiert hatten, nun immerhin beim FC Barcelona gewonnen hat und damit gezeigt hat, also mit ihnen ist auf jeden Fall mal zu rechnen, vielleicht nicht mehr in der Meisterschaft, aber auf jeden Fall mal im Hinblick auf die anderen Partien. Und das hat sie dann eben auch auf der Pressekonferenz nach der Partie besonders betont, dass es eben ein zusätzlicher Schub für die Mannschaft sein wird, dass sie jetzt in Barcelona im Camp Nou gewonnen haben.
7 Punkte Rückstand sind es auf Barca. Man muss ja dazu sagen, dieses Hinspiel hast du schon angesprochen, 4-0-Sieg damals für den FC Barcelona in Madrid. Das heißt also, Real Madrid müsste jetzt in den verbleibenden 7 Partien 8 Punkte mehr holen als Barca. Und zwischen den beiden Mannschaften, dürfen wir auch nicht vergessen, ist noch Atletico. Ich sag mal, es wird nicht klappen.
Lehnst dich weit aus dem Fenster. Nein, also das würde mich schon sehr überraschen, wenn das irgendwie noch wieder spannend werden sollte. Wobei Barca natürlich jetzt auch zusehen muss, dass sie zumindest mal die nächsten 2 Spiele gewinnen gegen oder nicht noch weiter Punkte liegen lassen, nachdem sie jetzt einmal unentschieden gespielt haben gegen Villarreal und dann eben verloren haben gegen Real Madrid. Also glaub nicht, dass sie da tatsächlich jetzt in irgendwie so einen Negativlauf reinrutschen sollten. Aber Luis Enrique wird da seine Mannschaft, denke ich, auch nochmal darauf hinweisen, dass es in der Saison eben nicht nur Champions League gibt.
Direkte Duelle, also Barca mit dem Vorteil vor Real Madrid, Barca mit dem Vorteil vor Atletico und Atletico mit dem Vorteil vor Real Madrid. So ist es, oder?
Genau.
Also eigentlich da auch in der Reihenfolge Barca 1, Atletico 2, Real Madrid 3. Ja, was die direkten Duelle anbelangt. Ja, und ein direktes Duell gibt es ja auch in der Champions League im Viertelfinale. Ein direktes Duell zwischen 2 spanischen Mannschaften, nämlich Barca am Dienstagabend gegen Atletico Madrid. Dazu Real Madrid auch noch mit dabei. Logischerweise am Mittwochabend beim VfL Wolfsburg. Ja, so ein kurzer Ausblick auf diese beiden Partien. Ich glaube, da braucht man sich auch nicht weit aus dem Fenster lehnen. Real Madrid ist gegen Wolfsburg Favorit. War man schon vor dem Clásico, ist man jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Barca-Atletico könnte eine knappe Geschichte werden.
Ja, wobei es ja auch, glaube ich, sogar ein spanisches Duell gibt bei Wolfsburg gegen Real Madrid, wenn ich mich nicht versehe. Francisco Javier García Sanz, der Präsident oder was ist er noch, Sportvorstand von VfL Wolfsburg, kommt, glaube ich, aus Madrid sogar. Bin mir nicht ganz sicher, ob er eventuell sogar Fan von Real Madrid ist.
Aber kein rein spanisches Duell.
Kein rein spanisches Duell, nein, auch wenn er vielleicht, ja, also ich habe es jetzt gerade nachgeschaut, er ist sogar erklärter Fan von Real Madrid und tritt jetzt quasi mit dem VfL Wolfsburg gegen Real Madrid ab. Das wäre interessant, sollte er dann seinen eigenen Herzensverein rauswerfen. Aber das wäre eher unwahrscheinlich, auch nachdem sich der VfL Wolfsburg ja in der Bundesliga jetzt auch nicht ruhmreich präsentiert hat, sagen wir es mal so. Die spannende Partie ist sicherlich das innerspanische Duell, also das richtige innerspanische Duell mit Barça Atletico. Wenn es eine Mannschaft gibt, dachte ich im Vorfeld, der Partie zum Clásico, die es Barça über 180 Minuten Stand jetzt richtig schwer machen würde, dann ist es vor allem Atletico. Das waren immer sehr intensive Duelle. Letztes Spiel gewann Barça, auch weil Atletico sich selbst aus der Partie genommen hatte mit Platzverweisen gegen Godin und gegen Felipe Luis. Ansonsten wäre das ein ziemlich harter Lauf gewesen. Bin gespannt, vor allem wie Atletico rangeht, ob sie müssen eben aufpassen mit ihrer Spielweise, dass sie nicht überhart rangehen. Qualität haben sie ja ohne Zweifel im Kader, auch auf dem Weg nach vorne, auch wenn es gegen Eindhoven jetzt lange brauchte, bis sie da zu Toren kamen. Aber das wären ziemlich sicher heiße 180 Minuten und Atletico jetzt zum dritten Mal hintereinander gegen einen spanischen Vertreter im Viertelfinale. Einmal sind sie weitergekommen, einmal ausgeschieden. Jetzt werden sie wieder versuchen, so wie 2014 schon den FC Barcelona im Viertelfinale auszuschalten.
Damals ja knapp durchgesetzt auf dem Weg dann ins Finale. Im Finale gab es das Duell gegen Real Madrid, das ja dann die Königlichen in der Verlängerung gewonnen haben. Noch ein weiterer Ausblick, was die Champions League betrifft. Wie siehst du denn die drei Mannschaften aus Spanien im Vergleich zum FC Bayern aufgestellt? Also Barça, Atletico und Real Madrid, dann auch dieses Duell könnte es ja dann noch geben. Also sogar sehr wahrscheinlich, dass die Bayern auf dem Weg, wenn sie noch weiter marschieren und lange weiter marschieren, dann nochmal
mindestens was
mit Spaniern zu tun bekommen in der Champions League.
Ja, es ist nicht auszuschließen, aber dafür müssen die Bayern auch erstmal gegen Benfica weiterkommen. Aber gut, das ist auch nicht das, was man jetzt ausschließen würde, dass das passiert. Nee, also ich denke, das würden sehr interessante Duelle werden, nachdem sich Bayern ja auch letztes Jahr gegen den FC Barcelona teilweise sehr ordentlich präsentiert hatte, teilweise aber auch in den beispielsweise diese Aktion Boateng-Messi, an die sich wahrscheinlich noch jeder erinnern kann, werden die Bayern schon ziemlich heiß sein, in den letzten Momenten von Guardiola doch nochmal die Champions League zu holen. Also ich sehe, ist die Frage auch, in welcher Formation und in welcher Besetzung die Mannschaften jeweils aufeinandertreffen, beziehungsweise wie die Formkurven dann auch aussehen. Also wenn Barcas Formindikator der war aus dem Clásico, dann wird Barca es wahrscheinlich eher nicht schaffen gegen den FC Bayern. Das ist ja immer so eine körperliche Frage auch. Da waren sich jetzt auch die Beobachter teilweise nicht ganz sicher. Ist das jetzt eine einmalige Geschichte, möglicherweise auch wegen der Südamerika-Reisen gewesen? Oder hat Barca möglicherweise zu früh das Leistungsmaximum in dieser Saison erreicht, im März, April, und hat hinten raus nicht mehr genug Körner? Das wird man dann wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Wochen sehr intensiv beobachten können und feststellen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten, Real Madrid hat sicherlich gezeigt in dem Clásico, dass sie, wenn sie nun sich weiterhin auf Casemiro, Modric, Kroos im Mittelfeld beschränken und dazu beispielsweise auch wie im Clásico Bale und Cristiano Ronaldo sehr viel nach hinten arbeiten. Vor allem Cristiano Ronaldo muss man da wirklich mal loben, der in dieser Saison sich meist vornehm zurückgehalten hat, was Defensivarbeit anging, aber gegen den FC Barcelona teilweise am eigenen 16er mitverteidigt hat und Zweikämpfe gewonnen hat. Dann sehe ich auch Real Madrid mit guten Möglichkeiten auf jeden Fall. Und Atletico, sollte Atletico gegen Barca weiterkommen, dann wäre das schon mal ein erstes großes Statement. Und wenn Atletico gegen Barca weiterkommen sollte, ja, ich glaube, dann haben sie realistische Chancen gegen jede andere Mannschaft. Sicherlich werden sie jedes Mal Außenseiter, aber jedes Mal haben sie sicherlich eine Chance von, was weiß ich, 30-40% mit ihrer sehr defensiven, sehr klugen Spielweise, indem sie kaum Chancen zulassen und vorne eben trotzdem Qualität haben.
Hombre, muchas gracias.
De nada.
Wir haben natürlich immer, wenn du mit dabei bist, hier im Vorcheck auch eine Sprachperle.
Das stimmt. Auch heute wieder. Und zwar von einem Mann, von dem ich schon mal eine Sprachperle gebracht habe. Und zwar von Johann Cruyff.
Oh, das ist natürlich jetzt ein Traum. Ein Traum.
Das ist ein Traum. Ja. Und zwar sagte er mal, es gibt natürlich mehrere von ihm, weil er lange draußen war, lange auch viele Sachen rausgehauen hat. Einen sehr interessanten fand ich von ihm, er sagte, ich bin nicht gläubig. In Spanien gibt es 22 Spieler, die sich vor jedem Spiel bekreuzigen. Und wenn das was bringen würde, würde das Spiel immer unentschieden ausgehen.
Weise. Was waren die erste, die du hattest von Cruyff?
Die erste war Gallina de Piel. Ach, dem mal. Piel de Gallina, die Gänsehaut hat er zur Hautgans gemacht. Er sagte auch mal im Übrigen, was ich fast noch besser fand, mein Abschiedsspiel war wie eine Geburt.
So qualvoll.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was er genau damit sagen wollte.
Aber da haben doch die Bayern haben doch da keinen Bock gehabt auf Gastgeschenke.
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch nur im Vorfeld, als ich mir die Kolfsätze mal durchgelesen.
Abschiedsspiel haben doch die Bayern, waren noch die Bayern eingeladen und haben dann groß
aufgespielt. Ja, stimmt. Naja, und Fußball, sagt er auch mal, wird mit Gehirn gespielt. Das finde ich war auch ein sehr interessanter, schöner Satz. Sein berühmtester oder häufig zitiertester in letzter Zeit war, geht raus und habt Spaß.
Ja, auch sehr schön. Also da gibt es eine Menge Sprachperlen von Johann Cruyff.
Da gibt es eine Menge. Man könnte noch einige mehr nehmen, vielleicht, wenn wir mal die Sprachperlen ausgehen, dann hole ich nochmal Johann Cruyff heraus.
Fürs nächste Mal. Das war der Vorcheck mit Tom Ole Mink von Laula 1 TV. Danke dir, Tom Ole.
Ich danke.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Wir haben auch natürlich eine aktuelle Episode wieder zum 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Angebot. Die Facebook-Seite ist www.facebook.de/dervorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.